Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 60, wo wir heute eine Neurohacking-Folge rausmachen werden. Und zwar werden wir darüber sprechen, was effektives Training eigentlich bedeutet und welche Voraussetzungen an ein effektives Training tatsächlich geknüpft sind und wo du dir vielleicht auch mal die Frage stellen kannst, okay, ist das, was ich gerade mache, wirklich effektiv? Oder ist es einfach mit Kanonen auf Spatzen schießen und ich hoffe einfach, dass im Umkehrschluss eine bessere Leistungsfähigkeit oder weniger Schmerzen daraus resultieren. Ich werde dir heute ein paar Gedankenanstöße geben. Wie ich bereits gesagt habe, es wird eine Neurohacking-Folge, also gar nicht so lang. Kurz, knapp, präzise, wie gesagt, mit ein paar Gedankenanstößen, die du dir mitnehmen kannst. Und dann würde ich sagen, let's go! So, falls du noch nicht sitzt, würde ich dir raten, dass du dich jetzt einmal hinsetzt, weil diese Aussagen hauen mich immer noch regelmäßig vom Hocker, wenn ich sie höre. Ich bin zwar nicht mal in der Bubble unterwegs, in der sie so häufig fallen, aber wenn Leute zum Beispiel sagen, du darfst deine Knie nicht über die Fußspitzen schieben, wenn du deine Kniebeuge machst, wenn du keinen Muskelkater hast, war das Training nicht effektiv oder auch Crunches sind der beste Weg für ein Sixpack. Alles Aussagen für ein Bullshit-Bingo, aber teilweise immer noch super präsent in den Köpfen. Und worüber ich mit dir heute sprechen möchte, ist die Effektivität von Training bzw. von Trainingsplanung und von Trainingssteuerung. Und wenn wir über Effektivität sprechen, darfst du dich im ersten Schritt fragen, was Effektivität für dich überhaupt bedeutet? Ist ein Training für dich effektiv, wenn du von der Matte kriechst und dich nicht mehr bewegen kannst? Ist ein Training für dich effektiv, wenn du gemerkt hast, du hast in der Einheit was gelernt oder du hast dich weiterentwickelt? Was bedeutet Effektivität für dich? Wo wir beide uns definitiv einig sein sollten, ist, dass du natürlich versuchst, im Rahmen der Effektivität möglichst viele Reize zu verinnerlichen und zu adaptieren. Du willst ja nicht ins Training gehen und mal schauen, wie es läuft und mal hoffen, dass irgendwie ein paar Synapsen sich so verknüpfen, dass deine Bewegung gut wird, sondern du willst ja wirklich in die Weiterentwicklung gehen und du willst ja am Ende des Tages auch was lernen und was mitnehmen. Du bist kein Trainingsathlet, vielleicht sind es einige, die zuhören, aber es ist ja in erster Linie nicht um des Trainings willen, wieso du das machst, sondern du willst am Ende ja auch unter einer bestimmten Voraussetzung und auch unter bestimmten physischen und mentalen Belastungen performen. Die Frage, die sich aber leider Gottes nur die wenigsten stellen, ist, wie viel Platz für Anpassung überhaupt da ist. Also wie viel Kapazität bringt mein Nervensystem überhaupt auf, damit ich diese Reize verinnerlichen und dementsprechend adaptieren kann. Und in diesem Fall gibt es in der Neuroathletik das sogenannte Modell des Gefahreneimers. Du kannst dir einen ganz normalen Eimer mit Wasser vorstellen, der vielleicht bis zur Hälfte gefüllt ist oder der bis zu drei Viertel gefüllt ist. Das ist an der Stelle tatsächlich zweitrangig. Und die Menge, die quasi nach oben hin fehlt, bis der Eimer voll ist, ist der Platz, der für Anpassungen tatsächlich da ist. Und auch wenn du natürlich in erster Linie Sportler bist oder dich als einer identifizierst und der Sport einen großen Teil deines Lebens einnimmt, gibt es natürlich noch andere sehr wichtige und sehr relevante Faktoren, die Einfluss haben auf deine Leistungsfähigkeit, die im Unterbewussten auf jeden Fall mitschwingen. Dazu gehört zum einen beispielsweise natürlich, wenn wir auf den Gesundheitszustand und so mehr auf die Performance-Bereiche eingehen, zum Beispiel dein Gesundheitszustand generell. Hast du vielleicht zu kämpfen mit Diabetes, Bluthochdruck, chronischen Entzündungen oder chronischen Erkrankungen? Wie ist dein Schlaf? Schläfst du durch? Wie viele Stunden schläfst du? Wie fühlst du dich, wenn du morgens aufstehst? Hast du Probleme einzuschlafen? Dann aber auch Faktoren, die ja unser Sozialleben, sage ich mal, ein bisschen beschreiben. Falls vorhanden, ne, die meisten Athleten, die ich kenne, bleiben so, ich sag mal, unter sich oder sind mit Leuten unterwegs, die so in dieselbe Richtung gehen, was ich auch sehr wertschätze, was ich auch super cool finde. Aber so der ein oder andere Mensch aus dem normalen Leben trifft dann auch manchmal trotzdem in unsere Bubble, sei es Familie, Freunde, sei es im Job, der Chef, die Arbeitskollegen, und auch die können Stressoren sein. Wenn du Stress mit deiner Partnerin und deinem Partner hast, ist es ein Stressor. Wenn dein Chef ein Arschloch ist, ist es ein Stressor. Wenn du dich mit 90% deiner Arbeitskollegen nicht verstehst, ist es ein Stressor, weil du morgens schon aufstehst und denkst, boah, da will ich eigentlich gar nicht hinfahren und die Gesichter will ich eigentlich gar nicht sehen. Also es geht nicht nur darum, was auf dich bezogen ist, sondern auch, wie beeinflusst deine Umwelt deine Performance, weil es hat definitiv einen Einfluss. Auch wenn wir uns selber einreden, ja, das macht mir nichts und ich sitze da meine Zeit ab und ich mache meine Arbeit und dann bin ich wieder weg, ist es für dein Nervensystem trotzdem eine relevante Information. Und wenn du dir jetzt tagesabhängig, wir nehmen einfach mal den Montag, wir gehen davon aus, du bist jetzt vielleicht kein Vollzeitathlet, du arbeitest noch und du nimmst dir dieses Modell des Eimers und du wachst morgens auf und der Eimer ist ein bisschen gefüllt. Der wird nie ganz leer sein, weil dann wären wir wahrscheinlich nur eine grobe Hülle aus einem Haufen von nichts. Also so ein bisschen wird da auf jeden Fall immer drin sein, aber wir gehen mal davon aus, dass der Eimer ja im unteren Drittel quasi gefüllt ist. Und jetzt kommen am Tag verschiedene Sachen dazu, die den Eimer füllen. Eine Rechnung, auf die du keinen Bock hast, wie gesagt, irgendwie Ärger, du hast nicht gut geschlafen, du hast deine Tupperdose im Kühlschrank vergessen und regst dich massiv darüber auf, dass du jetzt außerhalb essen musst und dein Essen nicht essen kannst. Und wenn du dieses Bild des Gefahreneimers mal im Laufe des Tages mitnimmst und am Ende kurz vor dem Training mal draufschaust und sagst, ey, wie viel Platz habe ich denn überhaupt noch, sollte der Platz, der noch da ist, natürlich dafür genutzt werden, die notwendigen Anpassungen zu generieren. Er sollte den Eimer aber auch nicht überfüllen. Das ist so ein kleiner Drahtseilakt natürlich, wo man sagt, okay, was ist jetzt zu viel, was ist zu wenig? Ne, auch so ein bisschen diesen Sweet Spot zu finden, wo man sagt, okay, da kann ich jetzt noch Anpassungen generieren, aber das wird mein Nervensystem vielleicht überfordern, wenn wir so in den Bereich Übertraining gehen, wenn das vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum der Fall ist. Aber das Nervensystem kann sich auch ziemlich direkt nach Belastungen melden, die einfach zu viel waren, die dem eigenen Ego natürlich gut getan haben, wenn man von der Matte oder aus dem Ring kommt und sagt, boah, ich habe heute richtig geballert, das ist cool, ne, dass du dich da maximal verausgabt hast, aber für dein Nervensystem ist es alles andere als cool. Und da in erster Linie drauf Rücksicht zu nehmen, ist entscheidend und vor allen Dingen da auch wirklich das Ego mit an die Seite zu stellen. Weil es nicht darum geht, das eigene Ego nach vorne zu pushen und sich selber beweisen zu müssen, was man doch für ein toller Hengst ist, sondern man sollte die Eigenverantwortung für seinen Körper übernehmen und die Frage halt stellen, wie viel Anpassung ist in dem Fall da. Und wie gesagt, da ist das Modell des Gefahreneimers eine wirklich große Stütze und wirklich hilfreich. Und wenn du dir da einfach ein paar Zettel machst, einen Eimer drauf malst, die mit zum Training nimmst und dementsprechend die Belastung auch anpasst, wirst du auf jeden Fall subjektiv einen Unterschied spüren. Es muss aber nicht nur Platz für Anpassung geben, sondern die notwendige Energie muss deinem Körper auch zur Verfügung stehen. Das heißt, die Qualität deiner Atmung beispielsweise geht über die Quantität deiner Atmung. Es ist mir völlig egal, wie viele Atemzüge du am Tag machst. Wenn 20.000 davon wirklich abgrundtiefer Mist sind, bringt mich das am Ende auch nicht weiter. Also wirklich zu schauen, habe ich eine gute Atmung, habe ich eine gute Sauerstoffsättigung, was sagt meine CO2-Sensitivität, wann reagiert mein Körper auf diesen CO2-Anstieg, da gibt es verschiedene Testungen, die man machen kann, wie ist das eigene Atemmuster, gibt es vielleicht verletzungsbedingte Anpassungen, die Atmung passt sich an deinen Körper und an diese Faktoren dementsprechend auch an, das können wir uns antrainieren, im positiven und im negativen Sinne und da zu schauen, okay, stell dir mal vor, Atmung ist ein muskulär geführter Prozess. Das heißt, in diesem Sinne sind Atemzüge auch Wiederholungen. Und wenn wir als Menschen so zwischen 20.000 bis 24.000 Atemzüge am Tag machen und ich gehe jetzt mal von den 20.000 einfach aus, hast du 12.000 Atemzüge, die wirklich am Mist sind, die deinem Körper nicht helfen, die dich nicht weiterbringen, die dich nicht stabil machen, die deine Muskulatur nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgen und 8.000 von denen sind okay, dann ist das Verhältnis auf jeden Fall sowas von verschoben, dass man daran arbeiten sollte und dass man sich gezielt die Frage stellen sollte, hey, geht es mir um die Quantität meiner Atmung und ich komme irgendwie klar oder will ich das gezielt aufarbeiten? Wie gesagt, das kann durch Verletzungen in diese ja verletzungsbedingten Anpassungen übergehen, wo man sich ein Atemmuster aneignet, was im Laufe der Zeit einfach viel Potenzial auf der Straße liegen lässt. Aber nicht nur die Atmung ist ein sehr wichtiger Faktor, wenn es darum geht, Energie zur Verfügung zu stellen, sondern auch der Bereich Ernährung. Und ich bin keine Ernährungsexpertin, das sage ich auch immer wieder, das ist nicht mein Aufgabenbereich, aber trotzdem kannst du an vielen Parametern schon festmachen, ob die Ernährung dir gut tut. Gibt die Nahrung dir Energie? Hast du Kraft im Training oder hast du ab einem gewissen Punkt das Gefühl, dass deine Leistungsfähigkeit total einbricht? Gibt es Magen-Darm-Beschwerden? Wie siehst du morgens aus? Siehst du aus wie ein Teller bunte Knete, nachdem du abends vielleicht eine Pizza dir reingedrückt hast? Und da geh auch bitte nicht von diesen 0815 Standarddingern aus und sag, hey, nach 18 Uhr gibt es keine Kohlenhydrate, was für Sportler sowieso totaler Quatsch ist. Ich bin zum Beispiel eine Person, mir kannst du abends um 22 Uhr noch eine fette Portion Spaghetti Bolognese hinstellen. Ich esse die sowas von auf und wenn ich eine halbe Stunde später ins Bett gehe, wo definitiv mein Magen-Darm-Trakt noch mit der Verdauung dieser Bolognese beschäftigt ist, schlafe ich aber trotzdem wie ein Baby und wenn ich morgens aufstehe, fühle ich mich gut. Also nur weil es gewisse Hinweise und gewisse Empfehlungen gibt, man soll das nicht machen, weil der Körper dann mehr mit der Verdauung beschäftigt ist, bla bla bla, wo der Schlaf drunter leiden kann, ja, 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 aber wenn das für dich eine Herangehensweise ist, die funktioniert, dann tu sie bitte auch. Und dann sorg dafür, dass dementsprechend auch die Makronährstoffe gedeckt sind. Kümmere dich dann im zweiten Step, wenn du intensiver reingehen möchtest, um deine Mikronährstoffe und sorg wirklich für eine ausgewogene Ernährung, die dich in Anführungszeichen nicht nur gut aussehen lässt. Es geht mir jetzt nicht um irgendwelche definierten Muskeln, sondern wo du morgens aufstehst, gesund und fit aussiehst, lebendig aussiehst und nicht, wie gesagt, wie ein Teller bunte Knete. Und wo du sagst, hey, ich merke, das tut mir und meinem Körper gut. Und achte dabei wirklich auf den Faktor Verdauung. Das ist echt ein entscheidendes Merkmal, woran man festmachen kann, ob das, was an Nährstoffen rein soll, dementsprechend auch im Körper bleibt. Und was ich dir definitiv mitgeben möchte, ist, dass Effektivität sich nicht an der Intensität der Trainingseinheiten messen lässt. Ich glaube, das ist jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rausgekommen, sondern an der Kapazität der Reize, die aufgenommen und adaptiert werden können. Es ist am Ende des Tages nichts anderes. Was bleibt hängen? Und wenn du ausreichend Platz und Energie hast, sage ich mal, und du hast eine Trainingseinheit, wo du deine eigenen Grenzen nochmal verschieben willst, wo du sagst, ich gehe jetzt in die Trainingseinheit rein und ich will richtig ballern, ich will meine eigenen persönlichen Grenzen ausloten und vielleicht auch ein Stückchen weiter verschieben, dann ist es natürlich perfekt, wenn du diesen Platz und diese Energie dafür hast. Sollte das aber aus Gründen XY mal nicht der Fall sein, denk eher darüber nach, in Anführungszeichen etwas Lockeres zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Trainingseinheit ihren Zweck nicht erfüllt, sondern es geht dann wirklich darum, gezielt Rücksicht auf das eigene Nervensystem zu nehmen und zu sagen, es ist heute einfach nichts drin, also nicht so viel drin, wie in der Trainingseinheit, die ich vor 2 Tagen oder wann auch immer hatte. Und auch diese Sachen bleiben hängen, weil wie gesagt, es geht darum, was bleibt am Ende des Tages hängen und nicht wie viel Wasser habe ich in den Eimer geschüttet und wie viel ist vor allen Dingen daneben gerauscht. Also am Ende ist entscheidend, wie dein Nervensystem darauf reagiert und vor allem ist dies abhängig von der Qualität der Reize, die du ihm gibst und nicht die Menge. Trainingsplanung sollte dementsprechend dynamisch gestaltet werden. Es sollte schon einen roten Faden geben. Du willst ja wissen, wo du hin willst. Du willst ja auch wissen, okay, was mache ich für Übungen im Krafttraining, im Techniktraining und, und. Aber wenn du merkst, dass eine Trainingseinheit an der Stelle heute einfach gar nicht so sinnvoll ist, dann sollte in Absprache mit deinem Trainer, falls vorhanden, natürlich auch mal darüber gesprochen werden, okay, inwieweit sind die Kapazitäten heute dafür da und wie können wir das so anpassen, dass es dementsprechend passt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das Nervensystem nicht auf Dauer so maximal überreizt wird, weil das rächt sich definitiv. Das Nervensystem kann es auf jeden Fall für eine Zeit lang kompensieren. Es geht aber nicht darum, immer alles reinzuschütten und zu machen und zu tun. Deswegen finde ich das Modell des Gefahreneimers auch wirklich sehr gut, weil es visuell nochmal deutlich veranschaulicht, wo will ich hin, wie viel Platz ist da. Und niemand würde einen Eimer mit Wasser so weit auffüllen, dass der überschwemmt und den dann irgendwie, keine Ahnung, in den Garten zu den Blumen tragen, um die Blumen zu gießen und die Hälfte von dem Wasser liegt im Badezimmer und ist völlig nutzlos. Ne, da kommen natürlich noch einige mehr Faktoren hinzu. Ne? Es geht nicht nur um Atmung, es geht nicht nur um Ernährung, es geht noch um so viele andere Dinge mehr. Aber dafür ist es heute eine Quick-Fix-Folge, eine Neurohacking-Folge. Über alle anderen Themen, Augen, Gleichgewicht, Thalamus, Cortex und, habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht, die länger gehen. Da kannst du gerne noch mal reinhören. Aber es ist wichtig, dass du deine Effektivität nicht davon abhängig machst, dass es möglichst hart sein muss, dass es möglichst wehtun muss und ja, dass so, wie ich gerade auch zu Beginn in diesem Bullshit-Bingo gesagt habe, dass immer noch so viele Ansätze in den Köpfen verankert sind, die heute einfach nicht mehr aktuell sind und die dich auch nicht dahin bringen, wo du hin willst. Ich verstehe das, man will ballern, man will Gas geben. Du willst auch ein Ergebnis von deinem Training haben. Ne? Die meisten machen das abhängig in Form von, wie K.O. bin ich, wie viel habe ich geschwitzt, wie fühle ich mich und. Aber ich zeige meinen Athleten in den Neuroathletik-Trainingseinheiten auch immer, dass sie jetzt nicht total am Upsweaten sind, wobei das auch ziemlich oft bei Übungen passiert, die scheinbar leicht sind. Aber es ist eine andere Form der Müdigkeit und es ist eine andere Form der Adaption. Und sei da in der eigenen Verantwortung, mit deinem Nervensystem so umzugehen, dass du noch viele Jahre was davon hast und dass du vor allen Dingen auch noch in Anführungszeichen nach deiner aktiven Karriere, wo die meisten ja auch weitermachen, auf jeden Fall gesund bleibst, denn das ist am Ende des Tages wirklich das Wichtigste. So, Shortcut, das war's für mich zum Thema, das war's von mir in Bezug auf das Thema Effektivität im Training. Mach dir Gedanken darüber, schau, wo du Platz und Energie und Kapazitäten für Anpassungen in deinem Training hast. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und das nächste Mal hören wir uns auf jeden Fall wieder mit einer längeren Folge. Mach's gut, bleib nervenstark, bis dann!